ARD.
Ich habe mir für diesen Podcast geschworen, ehrlich zu sein. Also, ich war in den letzten Jahren auf keiner einzigen Demo gegen rechts. Okay, stimmt nicht ganz. Genau genommen war ich auf einer Demo.
Hunderttausende demonstrieren gegen Rechtsextremismus.
Die war im Januar 2024.
Wir sind heute hier, weil ich möchte, dass mein Kind in einem demokratischen Land aufwächst.
Da wurde bekannt, dass in der Nähe von Potsdam ein Treffen stattgefunden hat. Rechtsextreme und rechte Politiker haben dort diskutiert, wie man Menschen mit Migrationshintergrund aus Deutschland vertreiben könnte. Das berüchtigte Remigrationstreffen. Da habe ich das erste Mal verstanden, dass der Rechtsruck auch mich treffen könnte. Ganz direkt. Obwohl ich in München geboren bin. Obwohl mein Vater Hans-Georg heißt. Also habe ich in Berlin mit Zehntausenden vor dem Bundestag demonstriert.
Ich bin hier, weil ich auf gar keinen Fall will, dass es nochmal zu sowas wie einer Art Zweitem Dritten Reich kommt.
Ich bin die ganze Zeit schon am Heulen, weil ich so froh bin.
Sie alle sind gekommen, um ein klares Zeichen zu setzen. Für die Demokratie gegen Rechtsextremismus.
Diese Menschen machen uns allen Mut. Sie verteidigen unsere Republik und unser Grundgesetz gegen seine Feinde.
Was viel weniger Leute wissen, ein halbes Jahr vor dem Geheimtreffen gab es schon mal ein ganz ähnliches Treffen. Mit Menschen, die auch beim Remigrationstreffen dabei waren. Und ich glaube, wenn man den Rechtsruck in Deutschland wirklich verstehen will, ist dieses Treffen noch viel spannender. Denn es hat stattgefunden an einem sehr speziellen Ort. Hinter riesigen Mauern und Türmen. In einem Schloss. Bei einer der reichsten Frauen Deutschlands. Hat mich alles ziemlich neugierig gemacht. Also haben meine Kollegin Lea und ich angefangen zu recherchieren. Und irgendwann hatten wir das Gefühl, diese Frau, die hat überall ihre Finger mit im Spiel, wenn die rechte Szene sich trifft. Nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Wie mächtig ist sie? Und kann es sein, dass wir ein paar der wichtigsten Player im Rechtsruck die ganze Zeit übersehen haben? Nämlich Menschen, die Kronen tragen und Füchse jagen und die sich ein Deutschland zurückwünschen, das es schon lange nicht mehr gibt. Also, dachte ich zumindest. Das ist nicht mehr mein Land. Folge 2: Die Fürstin und der Rechtsruck. Mein Name ist Alexander Gutsfeld.
Welch Glanz in unserer Hütte. Gloria, Fürstin von Turn und Taxis.
Ich kannte Gloria von Turn und Taxis immer so. Als 80er Jahre It-Girl, das schon bei Wetten, das war, als Thomas Gottschalk das noch gar nicht moderiert hat, sondern Frank Elstner.
Waren Sie schon immer so kess?
Ja, ich hab halt gern, wenn viele Leute da sind.
Und Sie haben auch keine Angst vor ihnen?
Nein, überhaupt nicht. Im Gegenteil, das spornt mich an.
Gloria von Turn und Taxis ist damals Mitte 20 und schaut exakt so aus wie Cruella de Vil aus 101 Dalmatiner. Nur in sympathisch. Sie trägt ein schwarzes Kleid mit Stehkragen, riesige silberne Ohrringe und ihre Haare, die sind mit viel Haarspray nach oben toupiert und stehen in alle Richtungen.
Sie sind in den vergangenen Wochen, glaube ich, in jeder Zeitung gewesen, die es überhaupt nur gibt. Also man kann aufschlagen, wo man will, man sieht sie in allen möglichen Posen. Man hat das Gefühl, alle Modenschöpfer dieser Welt bezahlen sie, damit sie die Mode vortragen. Verwöhnt das nicht ein bisschen?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, für so eine eitle Mieze wie mich ist das schon ein bisschen ein Verwöhnen. Aber ich sag so, young man, jung und schön ist, geht's. Wenn man dann nur noch und ist, muss man aufhören.
Diese Frau, die ist damals, in den 80ern, wirklich ein Star. Sogar bei David Letterman, der amerikanischen Late-Night-Show, war sie zu Gast. In den USA nennt man sie Princess TNT. In Deutschland die Punk-Prinzessin. Und heute, da empfängt sie Rechtsextreme in ihrem Schloss. Was ist da passiert? Am besten kann natürlich sie selbst diese Frage beantworten. Also haben wir ihr einfach mal eine Mail geschrieben. Und sie hat einfach Ja gesagt.
Und ich glaube, wir haben eine erste, nochmal wichtige Frage an sie. Und zwar, wie wir sie eigentlich ansprechen dürfen.
Und insgesamt dreimal mit uns gesprochen.
Finde ich sehr toll, dass Sie das fragen. Sie können Fürstin zu mir sagen.
Aber am Ende wollte sie nicht, dass wir die Aufnahme vom dritten Interview veröffentlichen. Sie hat mir auf WhatsApp eine Nachricht geschrieben. Da ist zu viel explosiver Stoff, der mir und unserem Haus sehr schaden kann. Sprengstoff-Emoji. Aber was sie uns gesagt hat, ist zu wichtig, um es hier nicht zu erzählen. Deswegen hört ihr gleich explosiven Stoff.
Por favor. Tú tienes, señora, tú tienes tiempo para hacer las manos de la...
Beim ersten Treffen ist Gloria von Turn und Taxis gerade bei Verwandten auf Ibiza. Also treffen wir uns online. Um sie rum ist ziemlich viel los, aber sie lässt sich nicht aus der Ruhe bringen.
Ich gehe nur mal weg, ein bisschen weg, dass ich nicht störe.
Sie trägt einen Kurzhaarschnitt und ein pink-weißes T-Shirt. Keine tupierten Haare, keine Diamantohrringe.
Fürstin, wie sind Sie denn in die High Society gekommen?
Geht mir gar nicht so leicht über die Lippen, das mit der Fürstin. Also nenne ich sie hier zum Ausgleich lieber bei einem ihrer sieben Vornamen. Gloria. Und wir fangen an in der Zeit, in der ich sie eigentlich ziemlich sympathisch finde.
Also das war natürlich totale Halligalli in München. Und das waren so meine ersten Gehversuche.
Damals, 1979, ist die Fürstin noch eine 19-jährige Gräfin und wohnt mit einem Freund in einer kleinen Wohnung in München. Gloria kommt zwar aus einem uralten ostdeutschen Adelsgeschlecht, aber richtig reich ist ihre Familie nicht. Sie lebt eher so in den Tag hinein. Die Schule hat sie geschmissen, um mehr Party machen zu können. In Discos und Dragclubs, die Sugar Shake heißen und Henderson. Und an diesem Abend, da trifft sie sich mit Freunden. Zum Vorglühen.
Ich war mit dem Prinz Hannover und dem Graf Drechsel in der Reitschule, weil wir uns treffen wollten, weil wir zusammen auf Supertramp-Konzert gehen wollten.
Ein Mann kommt ins Café mit buschigen Augenbrauen. An den Seiten werden die dunklen Haare schon grau. Er schaut sich um.
Da hat der Prinz Hannover, der Lou, hat dann gleich zu ihm gesagt, komm, setz dich doch zu uns. Und dann haben wir uns unterhalten.
Es ist Johannes von Turn und Taxis, ein Fürst aus Regensburg. Seine Vorfahren haben im 15. Jahrhundert das europäische Postwesen begründet und sind damit zu einer der reichsten Familien Europas geworden. Ihm gehören 8 Schlösser, 10.000 Hektar Land in Brasilien, Kanada und Europa, eine Bank, eine Brauerei und er soll ein Playboy sein, ein ewiger Junggeselle.
Was kannten Sie denn so toll an ihm? Also er war ja schon ein paar Jahre älter als Sie.
Genau genommen 34 Jahre älter als Sie.
Das war halt einfach ein Mann, der 1000-mal mehr erlebt hatte wie wir. Und deswegen war der für uns junge Leute total faszinierend, ihm zuzuhören und einfach nur dabei zu sein.
Irgendwann wollen Glorias Freunde weiter aufs Konzert.
Und dann hat der Johannes Turn und Taxis zu mir gesagt, ach bleib doch bei mir, ich bin nämlich heute Abend ganz alleine und ich würde dich gerne zum Essen einladen.
Die beiden verabreden sich für den nächsten Abend und den übernächsten. Und nach ein paar Monaten sagt Johannes, ich will dich heiraten.
Und die Antwort war eindeutig ja, ich möchte mit diesem Mann Kinder haben.
Für Johannes geht's bei der Heirat aber nicht nur um Liebe.
Er musste heiraten, weil in der Familie Turn und Taxis nur der männliche Nachkomme einer standesgemäßen Ehe die Rolle und das Vermögen des Fürsten übernehmen darf. Das konnte ich ja nicht wissen. Hat er auch mir nicht gesagt, natürlich, weil das ist ja wirklich ein Romantikkiller Nummer 1, wenn er sagt, ich muss heiraten. Das geht ja nicht.
Und vor allem standesgemäß heiraten.
Gut, das war das ist mir klar. Das war ja bei mir auch, ist bei uns allen.
Finden Sie das gut?
Das ist, muss ich das vorstellen, wie ein Clan. Wir sind ein Clan und im Clan gibt es Regelungen, Clanregeln. Und zu diesen Clan-Regeln gehört eben, dass man unter sich heiratet.
Wie es sich für einen Clan gehört, kommen zur Hochzeit 500 Gäste. Gloria trägt eine Krone aus weißen Perlen und Diamanten. Sie ist jetzt Fürstin von Turn und Taxis und zieht ins Schloss St. Emmeram in Regensburg. Das hat mehr als 500 Zimmer und ist sogar größer als der Buckingham Palace.
Es waren damals auch sehr, sehr viele angestellte Männer in Lakaienuniformen. Und bei großen Veranstaltungen haben die sogar noch so Perücken angehabt, also wirklich wie im 19. Jahrhundert.
Es sind so viele Angestellte, dass man schon mal den Überblick verlieren kann.
Und dann hatte ich eine, wie hieß das? Auf jeden Fall hatte ich eine Frau, die für mich abgestellt war, die sich um meine Garderobe gekümmert hat.
Gouvernante? Nee.
Gouvernante? Nein.
Das Gespräch geht weiter, aber das richtige Wort für die Garderobendame, das treibt Gloria anscheinend um. Weil beim nächsten Gespräch fällt sie auf einmal wieder ein.
Mir ist der Name eingefallen. Kammerzofe. Sie müssen sich vorstellen, ich habe noch eine Kammerzofe gehabt.
Gloria kriegt nicht nur eine Kammerzofe, sondern auch drei Kinder. Maria, Elisabeth und dann endlich den männlichen Nachkommen. Fürst Albert II. Aber sie bleibt nicht nur zu Hause in Regensburg.
Ich erinnere mich auch an Michael Douglas und es war im Studio 54. Und zwar sind wir da auch irgendwie so in den Hintersalon gegangen und da wurde natürlich gekokst wie die Weltmeister und da war er auch dabei.
Das Studio 54 war ein ziemlich legendärer Club in New York.
Und auch in Los Angeles damals war sehr lustig. Da sind wir sehr, sehr gerne in die ganzen Gay-Bars gegangen, weil da war es eigentlich am lustigsten. Da ist auch die beste Musik gespielt worden.
Sie feiert mit den Stars, mit Freddie Mercury, Michael Jackson und Prince. Und die Stars, die kommen auch zu ihr, ins Schloss. 1986, da hebt in New York ein Privatjet voller Promis ab. Die Reisenden wollen zum Schloss St. Emmeram in Regensburg. Sie betreten das Schloss und gehen durch ein Spiegellabyrinth in den Ballsaal. Von der Decke hängen riesige Kronleuchter. Es sieht aus wie in Versailles. Und dann sehen sie eine Frau, die sieht Marie Antoinette verdächtig ähnlich.
Denn eine Marie Antoinette Haare, also diese riesige Perücke.
Es ist Gloria. In ihrer Perücke steckt eine Krone aus dem französischen Königsschatz. Dieselbe, die sie auch schon bei der Hochzeit getragen hat. Sie hat zu einem Kostümball geladen. Zu Johannes 60. Geburtstag.
Für damalige Verhältnisse war das schon eine Riesenshow.
Und Sie haben gesungen?
Ich habe mit Johnny, wenn du Geburtstag hast, gesungen, genau.
Es ist die Party des Jahres. Mindestens. 3 Jahre später ist Johannes von Turn und Taxis schwer krank.
Dieses Partyleben hat natürlich auch seinen Preis gehabt. Er wurde dann doch relativ schnell alt.
Im Dezember 1990 liegt der Fürst im Krankenhaus, hat gerade ein neues Herz transplantiert bekommen. Also vertritt Gloria ihn auf einem Jagdausflug.
Und genau in der Zeit hat er das andere, das neue Herz, was gerade noch so gut funktioniert hat, hat eine Abstoßungserscheinung gehabt und er musste dann sofort notoperiert werden.
Ein Arzt, den sie gut kennt, leitet die Not-OP.
Der hat mich selber angerufen und hat gesagt, leider ist ihr Mann verstorben, es war schrecklich. Das war wirklich schrecklich mit den 3 kleinen Kindern.
Mit 30 ist Gloria auf einmal Witwe.
Großer Gott, erbarme dich der Seele meines geliebten Johannes. Hilf, dass wir ihm durch Buße und Gebet, durch die Zeit der Läuterung helfen.
Wir bitten dich, erhöre uns.
Ich war selber so in meiner Trauer und in meiner Einsamkeit gefangen. Es hat also bestimmt 2 Jahre gedauert, bis ich mich davon erholt hatte.
Viel Zeit zum Trauern hat sie nicht. Sie muss jetzt nämlich ein Imperium managen. 50 Unternehmen, die Brauerei, die Bank, das Sägewerk und den größten privaten Wald- und Grundbesitz Deutschlands. Offiziell gehört das alles Glorias Sohn Albert. Er gilt damals als der jüngste Milliardär der Welt. Aber er ist halt erst 7 Jahre alt, also verwaltet Gloria das Vermögen.
Und dann haben wir gesehen, hoppla, dem Unternehmen geht's nicht gut, aber das war eben alles ein bisschen verschleiert.
Obwohl die Familie so viel Vermögen hat, droht Gloria auf einmal die Insolvenz. Ganz überraschend kommt das nicht. Ihr Ehemann hatte den Spitznamen Fürst von Tut und Tat nix. Und dann kommt auch noch die Erbschaftssteuer auf sie zu. Gloria muss also irgendwie an Geld kommen. Sie versteigert Uhren, Spiegel, Truhen, alte Rüstungen, Gemälde und Weinflaschen. Und dann bekommt sie Hilfe.
der Kultusminister, den kannte ich ja auch damals noch. Die gesagt, wir müssen das verhindern, dass das alles in alle Welt zerstreut wird. Und deswegen war das eigentlich der Bayerische Freistaat, der gesagt hat, wir wollen, dass die Sachen in Regensburg bleiben.
Gloria macht einen Deal mit der CSU-Regierung. Die Hälfte der Steuern beim Land Bayern zahlt sie mit Gegenständen aus dem Schloss. Ein ziemlich guter Deal, wie wir herausgefunden haben. Die Möbel und das Porzellan darf Gloria nämlich einfach im Schloss behalten. Aber interessanterweise denkt sie, dass sie ihre Rettung gar nicht so sehr der CSU verdankt, sondern jemand ganz anderem.
Wenn solche Zufälle vor die Füße fallen, die einem so helfen, da kann ich doch nur sagen, das muss doch der liebe Gott gewesen sein. Ich habe eben das große Glück gehabt, dass ich durch die Gebete und den Glauben immer auch sofort die Hilfe erfahren habe, die ich gebraucht habe.
Gloria will was zurückgeben. In dieser Zeit wandelt sich ihr Image zum ersten Mal. Sie redet in der Öffentlichkeit nicht mehr über Frisuren und Partys, sondern über Religion und Politik. Weil diese beiden Sachen, die hängen für Gloria zusammen.
Mein Gast heute Abend, Gloria Fürstin von Thurn und Taxis.
Fürstin Gloria. 2001 ist Gloria in der Talkshow von Michel Friedmann zu Gast. Sie sitzt auf einem roten Sofa, trägt kurze Haare, ein beiges Kostüm und eine Perlenkette. Sie sieht plötzlich ganz brav aus, ja irgendwie sogar fromm. Gloria kritisiert, dass die CDU nicht christlich genug sei, etwa beim Thema Abtreibung. Man merkt, dieses Thema ist ihr wichtig. Und auf einmal klingt sie nicht mehr so brav.
Wenn eine Frau schlechtes Gewissen hat, wenn sie abtreiben will oder abgetrieben hat, dann kann ich nur sagen, wenn sie kein schlechtes Gewissen mehr hat, was ist das für eine Frau?
Gewissen. Sind Sie gegen Abtreibung?
Selbstverständlich, Abtreibung ist Mord. Das muss man beim Namen nennen.
Gegen Verhütung ist Gloria auch.
Also lachen Sie mich aber nicht aus. Ich finde, Sex ist dazu da, um Kinder zu kriegen und nicht zur Jux und Dollerei.
Dann sprechen sie über AIDS. Und wer Gloria kennt, weiß, was jetzt kommt.
In einem Zeitalter von AIDS sagt der Papst das Gleiche. Dadurch werden ganze Kontinente bedroht, wie beispielsweise Afrika. Ist es da verantwortungsbewusst, nur aus einer übertriebenen...
Nein, Afrika hat Probleme nicht wegen der Verhütung.
Ist es, ja, aber da...
Da sterben die Leute an AIDS.
Aber warum
darf ich... Weil viel schnackseln. Der Schwarze schnackselt gerne.
Dann kommt der nächste Morgen. Eine Zeitung nennt Gloria jetzt Fürstin von Dumm und Weiß nichts. Und schwarze Prominente werfen ihr Diskriminierung vor. Ihr Auftritt ist ein Skandal. Gloria entschuldigt sich öffentlich. Danach wird es ruhiger um sie. Sie will erstmal nicht mehr in Talkshows gehen, verschwindet von der großen Bühne. Und taucht dann viele Jahre später als Frau auf, die sich mit Rechtsextremen trifft. Und das ist die Frage, die uns so beschäftigt. Was ist da passiert? Im Gespräch mit Gloria merke ich, die Antwort hat viel zu tun mit einem Jahr. 2015.
Also, wenn ich 10 Jahre zurückblicke, dann kann ich einfach nicht verstehen, wie die Angela Merkel sich verändert hat. Denn es gibt ja von ihr Reden, die kann man immer noch auf YouTube sehen, wo sie sich gegen eine unkontrollierte Migration gegen diese ausspricht und sagt, das schaffen wir nicht, das geht nicht. Und plötzlich, wie wenn sie eine Marschorder bekommen hätte, sagt sie genau das Gegenteil.
Gloria sagt, sie habe nichts dagegen, dass Migranten nach Deutschland kommen. Aber sie findet, dass Merkel zu viele aufgenommen hat. Gloria wird damals klar, die Union, das ist nicht mehr ihre Partei. Aber tatsächlich steckt hinter ihrem Wandel noch mehr. Viel mehr.
I came across Princess Gloria von Thurn und Taxis maybe 10 years ago when I started looking into movements that we now call anti-gender movements.
Das merke ich, als ich mit ihm hier spreche. Neil Detter. Er leitet ein Netzwerk, das Politiker aus ganz Europa zusammenbringt. Mit einem Ziel. Sexuelle Selbstbestimmung fördern. Also zum Beispiel das Recht auf Abtreibung. Finanziert werden sie von der EU-Kommission, der WHO und vielen privaten Stiftungen. Und vor 10 Jahren, da schaut sich Detter die Gegenseite mal genauer an. Die Anti-Gender-Bewegung. Also die, die sich gegen Feminismus, Homo-Ehe, Transrechte und auch Abtreibungen einsetzen.
When I started looking at these different organizations, I kept coming across these aristocrats and I was thinking, well, that's nice and exotic, but it's is it anything more than that?
Er geht die Liste der Anti-Gender-Gruppen durch und stößt immer wieder auf bestimmte Namen. Johanna von Westfalen, Beatrix von Storch, Hedwig Freifrau von Beverförde. Ganz schön viele Fonts.
If one thinks about this, the very notion of aristocracy is dependent upon religious legitimation of the title.
Kein Zufall, glaubt Neil Detter. Viele Adlige haben nämlich das gleiche Ziel wie die Kirche. Die traditionelle Familie schützen. Weil diese Adligen, die sind wie Gloria alle sehr religiös. Auch weil sie ihre Herrschaft früher immer religiös begründet haben und dafür die Unterstützung der Kirche gebraucht haben. Und diese enge Verbindung zwischen Adel und Kirche, die gibt es bis heute. Und es gibt noch einen Grund, warum so viele Adelige gegen Abtreibung sind. Jede Abtreibung könnte ja den nächsten Nachkommen verhindern. Alles für den Clan.
And I came across the name of Gloria von Tonantaxis once, twice, a few more times. And then that's when I started to realize that she had some sort of relevant role here. But I wasn't too sure quite what that was yet.
Und ab 2015 liest Neil Detter dann auch immer öfter den Namen Gloria von Turn und Taxis.
We are blessed to have Princess Gloria Turn und Taxis here. And we're going to have a little conversation.
Zum Beispiel im März 2019 auf dem World Congress of Families in Verona. Dort treffen sich alle paar Jahre rechte und ultrakonservative Christen und diskutieren Anti-Gender-Themen. Finanziert wird die Veranstaltung zum Beispiel von zwei russischen Oligarchen. Es gibt ein Video von dem Kongress. Da sitzt Gloria auf einer Bühne und wird interviewt. Sie trägt eine Brille mit rosa Gläsern und sitzt in einem großen schwarzen Sessel.
The communism is finished. So now we have to really see that the real battle, the real honest battle, ideological battle is not anymore between East and West.
Der wahre ideologische Kampf sei nicht mehr der zwischen Ost und West.
The ideology of the West is the danger. Our ideology is a big danger.
Die wahre Gefahr sei unsere Ideologie. Also der Westen mit seinen liberalen Werten. Gloria klingt hier auf einmal wie eine rechte Politikerin. Ach ja, auf dem Kongress trifft sie auch Maximilian Krah, der AfD-Politiker, der mal die SS verharmlost hat und den Begriff Remigration in der AfD mitgeprägt hat. Wir finden Gloria noch auf zwei weiteren Kongressen, in denen sich ultrakonservative Katholiken mit Rechten treffen. Die Frage ist nur, warum eigentlich?
We have known for decades that due to our low reproduction rates, a labor shortage awaits us. And yet, our leaders kept financing the killing of our own offspring.
Es gibt da eine Rede von Gloria. Die hält sie letztes Jahr auf einem Kongress in Brüssel. Und was sie da sagt, ist ziemlich aufschlussreich.
What sense does this make? Why? Is there some kind of racism? Are we not supposed to reproduce?
Warum finanzieren unsere Regierungen Abtreibungen, fragt Gloria da. Ist das rassistisch? Sollen wir uns nicht fortpflanzen? Sie sagt das, als würde es da einen Plan geben. Sie spricht es nicht aus, aber es klingt verdächtig nach einer Verschwörungserzählung der Rechten. Demnach wären die Weißen in Europa von einer Elite durch schwarze und vor allem muslimische Migranten ersetzt. Der große Austausch. Und genau diese Erzählung bringt sie eben alle zusammen. Rassisten und Flüchtlingsgegner und Katholiken und Adelige. Weil sie das gleiche Ziel haben. Abtreibungen verbieten. Damit Weiße wieder mehr Kinder kriegen. Und mir wird langsam etwas klar. 2015 hat was ins Rollen gebracht. In dieser Zeit verbünden sich immer häufiger mächtige Menschen, die ich bis vor kurzem nicht miteinander in Verbindung gebracht habe. eben weil sie ein Thema haben, das sie zusammenbringt. Abtreibungen. Und Gloria ist da irgendwie mittendrin.
And like, what do you think? Is someone like Gloria von Turn and Taxis dangerous for a democratic society or is that exaggerated?
Ist Gloria gefährlich für die Demokratie?
I think a person like Gloria von Turn and Taxis is potentially rather dangerous. I mean, because she's a rather charismatic woman that people will enjoy seeing, but at the same time not take her too seriously.
Neil Detter sagt, ja, weil sie unterschätzt wird und weil sie charismatisch ist. Das haben wir auch gemerkt. Sie bringt uns immer wieder zum Lachen.
And in this way, she reminds me of Donald Trump before he became a political candidate.
Erinnert ihn alles irgendwie an Donald Trump. Auch den hat früher niemand ernst genommen. Das klingt jetzt ein bisschen übertrieben.
Wir hatten in Rom einen gemeinsamen Freund und der hat uns auch zusammengebracht. Und da hatte ich also sicher 3-4 Mal die Möglichkeit, ihm im kleinsten Kreis zu begegnen.
Aber dann erzählt uns Gloria auf einmal eine Geschichte. Und wir merken, dass sie an Donald Trump schon ziemlich nah dran ist.
Der war ungefähr 3 Wochen da. Und da hat er eben Hof gehalten in einem kleinen Hotel, Hotel Raphael, oben auf der Dachterrasse.
Im Sommer 2018, da besucht Gloria in Rom nämlich einen Amerikaner.
Und da saß er da am Tisch und hat dann die ganzen Leute empfangen. Es war einmalig.
Es ist Steve Bannon, der Vater der Make America Great Again Bewegung und Donald Trumps ehemaliger Chefstratege. Und der sitzt jetzt in Rom auf einer Dachterrasse.
Und da bin ich eben auch oft dabei gewesen, weil da waren die Politiker alle da, also die Rechten.
Bannon ist aus einem bestimmten Grund da. Er hat einen Plan und Gloria soll ein Teil davon werden. Also fahren sie von Rom 100 Kilometer Richtung Osten.
Und wie wir dann da ankamen, ein fantastischer Ort, aber am Ende der Welt, also in den Albaner Bergen.
Colepado heißt der Ort. Eine kleine Gemeinde, drumherum ist Wald.
Wo er in diesem total verfallenen Riesenkloster eine Schule oder eine Universität aufbauen wollte.
Steve Bannon weiß auch schon, wie er diesen Ort nennen will. Gladiatorenschule. Dort will er Studenten zu Rechtspopulisten ausbilden. Und Gloria, die soll ihm helfen. Das ist zumindest Bannons Plan. Aber dann stehen die beiden vor dem Kloster.
Und dann habe ich zu ihm gesagt, da willst du die Universität, das ist doch für die jungen Leute viel zu langweilig. Wo sollen die denn hier einen Kaffee trinken? Hier gibt es ja noch nicht mal ein Dorf. Das kannst du doch den jungen Leuten nicht antun. Und abgesehen davon ist die Bude ja total verfallen. Die ist ja größer wie St. Emmeram. Und ich weiß ja, was St. Emmeram in der Maintenance kostet. Das kannst du vergessen.
Bannon bleibt trotzdem bei seiner Idee. Und im Herbst 2018 behauptet er, bis das Kloster renoviert ist, könnten die Seminare doch in Glorias Schloss stattfinden. Kommt das Trainingslager für Europas Rechte jetzt also nach Regensburg?
Das sind Amerikaner. Die Amerikaner sind Verkäufer. Und wenn ein guter Name da kommt und wenn man dann mit ein Name-Dropping machen kann, dann kann man wieder Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Das ist ja weit weg von der Realität. Weit weg von der Realität. Erstens sind wir voll vermietet und zweitens ist es viel zu teuer. Also das könnten die sich gar nicht leisten.
Gloria hat auch damals die Pläne direkt dementiert.
Fand ich eben auch unschick vom Steve Bannon damals, dass ich ihn auf der privaten Ebene getroffen habe und er dann meinen Namen praktisch so durch die Presse gezogen hat. Das macht man nicht.
Sie fühlt sich benutzt und watscht ihn öffentlich ab in der New York Times. Der solle mal lieber öfter in die Kirche gehen.
Tut uns allen gut, denn es kommt der Tag. Da müssen wir vor Gericht.
Ja. Ja, aber was heißt das jetzt alles? Ist Gloria für die Rechten eher so eine Art Maskottchen? Oder ist sie eine mächtige Netzwerkerin? So mächtig, dass sogar Steve Bannon mit ihr angibt.
Wie sehen Sie denn Ihre Rolle so? Sind Sie eine Netzwerkerin?
Nein, also Netzwerken ist ja total spießig. Das gibt's bei uns überhaupt nicht. Das behandelt man diskret. Man geht nicht mit seinen Freunden hausieren.
So ganz kaufe ich ihr das nicht ab. Ich meine, sie war auf so vielen Kongressen. Und wir haben rausgefunden, sie saß sogar eine Zeit lang im Aufsichtsrat eines kremlnahen Thinktanks. Ist schon ein bisschen mehr als privat auf irgendwelche Veranstaltungen zu gehen. Und dann gibt's ja noch diese Reise. Gloria fliegt nämlich im Herbst 2019 in die USA, zusammen mit Gerhard Ludwig Müller, einem erzkonservativen Kardinal. Gloria nennt ihn den Donald Trump der katholischen Kirche. Er ist in Amerika, um dort sein neues Buch vorzustellen.
Die haben ihn also in den Supreme Court eingeladen und haben ihm den Supreme Court gezeigt. Und ich durfte halt dabei sein, weil ich eben die Reise koordiniert habe.
Im höchsten Gericht der USA lernt Gloria zwei Richter kennen. Brett Kavanaugh und Samuel Alito. Die Richter, die fast 3 Jahre später das bundesweite Recht auf Abtreibungen kippen werden. Klingt schon ein bisschen nach Netzwerken. Alito jedenfalls ist inzwischen ein guter Freund von Gloria. Aber die Freundschaft zwischen der Fürstin und dem Kardinal ist nicht einseitig. Weil Gloria, die kennt ja auch interessante Leute. Viktor Orban zum Beispiel, den Ministerpräsidenten von Ungarn. Und den amerikanischen Vizepräsidenten J.D. Vance. Und natürlich Steve Bannon.
Der ist katholisch und dem war es eben sehr wichtig, den Kardinal Müller kennenzulernen. Und er hat sich dann auch mit ihm hingesetzt und dann haben sie so über die Kirche gesprochen und was die Probleme sind und was man tun könnte.
Schon ein Jahr vorher hat sie die beiden einander vorgestellt. Damals lädt Bannon Glorias Freund in sein Machtzentrum ein, die Breitbart Embassy, und gibt dem Kardinal ein paar Tipps. Gloria bringt hier also den Hardliner aus dem Vatikan mit dem Vordenker der amerikanischen Rechten zusammen. Alles für den Kampf gegen Abtreibungen. Und es wirkt so, als hätte sich auch Gloria was abgeschaut bei Steve Bannon.
War Room. Here's your host, Stephen K. Bannon.
The money laundering and the criminality is all tied to illegal immigration.
Bannon hat heute einen der einflussreichsten Politik-Podcasts der USA. Bannons War Room.
Sorry, not sorry. You're here illegally, you're going to go home.
Würden Sie sich so einen für Deutschland wünschen?
Ja, den haben wir ja. Wir haben ja den Julian Reichelt.
Herzlich willkommen bei Achtung Reichelt.
Julian Reichelt.
Der härteste Gegner von Scheinheiligkeit, Propaganda und Heuchelei in der Politik.
So stellt er sich zumindest auf seinem rechten YouTube-Kanal Achtung Reichelt vor. Früher war Reichelt Chefredakteur der Bild-Zeitung. Heute lästert er auf YouTube über die Grünen, Wokeness und Massenmigration.
Wer könnte uns besser durch verrückte Zeiten helfen und wer könnte uns verrückte Zeiten besser in klaren Worten erklären als Fürstin Gloria von Ton und Taxis? Herzlich willkommen in der Sendung.
Vielen Dank für die Einladung. Hallo.
Und Gloria lästert fleißig mit. Seit 2022 ist sie immer mal wieder Gast in seinem Kanal. Eine Zeit lang ist sie jede Woche dort. Die Videos heißen, die deutsche Bevölkerung soll verdünnt werden oder wir fallen zurück in die Barbarei.
Im Nahen Osten gibt es genauso viele Schwule wie bei uns, nur das sind halt anständige Leute und die aus religiösen Gründen ihr Schlafzimmer und ihre Sexualität etwas diskret behandeln, so wie anständige Leute bei uns auch.
Vor 2,5 Jahren reden die beiden über die One-Love-Binde. Die wollte Manuel Neuer bei der Fußball-WM in Katar tragen. Und Gloria, die klingt auf einmal selbst ein bisschen wie Steve Bannon.
Und wenn schon Armbinde, wenn es unbedingt sein muss, dann würde ich sagen, soll derjenige die Armbinde tragen, der unbedingt seine tierischen Instinkte ausleben will, damit man sieht, aha, der will Sex.
Versuchen Sie auch manchmal so die Grenzen des Sagbaren auszutesten?
Nein, nein. Das geschieht immer nur vollkommen natürlich im Gespräch. Ich sage, was ich denke und noch, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Sie reden ja mit mir, weil Sie wissen, dass Sie bei mir the real thing kriegen.
Seit gut 2 Jahren gibt es in Regensburg Proteste und Boykottaufrufe gegen Gloria. Immer zum Weihnachtsmarkt und zu den Festspielen in ihrem Schloss.
Liebe Weihnachtsmarktbesucherinnen da drüben, vielleicht habt ihr über die Feiertage ja mal ein wenig Zeit. Vielleicht fragt ihr euch, während ihr mit Tee und Familienangehörigen auf der Couch schlümmelt, ja, warum ihre Durchlaucht eigentlich ständig bei Julian Reichelt abhängt.
Die Aktionen wirken. BMW beendet sein Sponsoring der Schlossfestspiele und kurz danach wird Gloria auch nicht mehr zum Sommerempfang des Bayerischen Landtags eingeladen. Die guten Kontakte zur CSU und zur Wirtschaft bröckeln. Aber sie hat ja jetzt ganz viele neue Freunde, rechte Freunde, in Russland, Ungarn und den USA. Und natürlich auch in Deutschland. Und manche von ihnen kommen im Juli 2023 in ihr Schloss. Das Treffen, von dem ich ganz am Anfang erzählt habe. Das hatten Journalisten von der Süddeutschen Zeitung und vom NDR und WDR aufgedeckt. Und genau danach wollen wir Sie jetzt fragen, im zweiten Interview.
Können Sie vielleicht kurz erklären, was da Ihre Rolle war oder wie es dazu kam?
Also, warte mal, das ist jetzt auch schon wieder länger her, aber da wurde ein Riesenbohai gemacht für nichts. Also ich bin gefragt worden, ob wir unseren Saal, wir vermieten ja Säle bei uns im Schloss. Halt, ich erzähle Ihnen das alles nur, wenn ich auch über die Schlossfestspiele und den Weihnachtsmarkt sprechen darf. Weil das ist ja, muss für mich auch ein bisschen was rauskommen.
Ja, klar.
Aber ich glaube, es ist besser, wir machen morgen weiter.
Okay, dann machen wir halt morgen weiter.
Ich habe auch noch mal nachgedacht, weil ich natürlich muss auch wieder erinnern, wie das genau gewesen ist. Also es war so, der Hans-Georg hat mich angerufen.
Dieser Mann mit den beiden deutschesten Vornamen ever ist Hans-Georg Maaßen.
Den kenne ich auch privat. Hans-Georg ist Jäger und wir haben uns auf einer Jagd kennengelernt und haben uns natürlich gut verstanden und war für mich natürlich auch ein sehr interessanter Kontakt. Der war ja immerhin Geheimdienstchef. Das ist ja wie aus dem Roman.
Maaßen war mal Präsident vom Verfassungsschutz, bis er nach einem Skandal entlassen wurde.
Und dann wurde er natürlich noch interessanter, weil jemand, der rausfliegt und etwas am Kerbholz hat, ist natürlich interessanter als jemand, der noch im Amt ist. Also für mich jedenfalls.
Vor 2 Jahren in einem Interview sagte er, es gebe eine grün-rote Rassenlehre, in der Weiße als minderwertige Rasse gesehen werden. Deswegen würde man arabische und afrikanische Männer ins Land holen. Hier haben wir ihn wieder, den großen Austausch. Die CDU will Maaßen jetzt auf jeden Fall rausschmeißen. Also braucht er Geld, um dagegen zu klagen. Und da kommt Gloria ins Spiel.
Er hat mich gefragt, ob wir einen Raum vermieten würden für diese Veranstaltung.
Maaßen will in Glorias Schloss ein Spendendinner organisieren.
Dann habe ich gefragt, wie viele Leute das ungefähr sind. Und dann hat er gesagt, ich weiß nicht, 120 oder 100. Und dann habe ich gesagt, ja, das können wir gerne machen. Wir vermieten diesen Raum, das ehemalige Refektorium der Mönche. Da können Sie kommen. Dieser Raum ist der schönste Raum im Schloss.
Und Sie kommen. Hans-Georg Maaßen und Anhänger seines Vereins, der Werteunion. Ein paar erfolgreiche deutsche Unternehmer sind auch unter den Gästen. Und Gloria hält die Begrüßungsrede.
Was war denn Ihre Rolle bei dem Spendendinner, bei der Gala?
Er wollte ja Geld sammeln. Er musste Geld sammeln, weil er wollte.
Was war Ihre Rolle?
Ich hatte überhaupt keine Rolle. Ich hatte nur die Rolle der Vermieterin. Und nachdem ich eine dort wohne und dann die Hausherrin bin, hat er natürlich mich dazu eingeladen zu diesem Spendendinner. Aber ich habe, wie gesagt, ich habe weder was gespendet. Ich bin eben einfach hingegangen, weil ich sehen wollte, was sind das für Leute, die Werteunion? Wer ist da dabei?
Dabei sind zum Beispiel Gernot Möhrig und Wilhelm Wilderink. Okay, es gibt doch noch deutschere Namen. Das sind die beiden, die das Treffen organisiert haben, über das ich am Anfang geredet habe. Das Remigrationstreffen. Und genau die sind 4 Monate vorher zu Gast in Glorias Schloss. Genau wie mehrere andere Leute, die auch in Potsdam dabei waren. Sie alle sind in St. Emmeram, um Geld zu sammeln für Hans-Georg Maaßen. Der wurde übrigens inzwischen vom Verfassungsschutz, also seinem ehemaligen Arbeitgeber, als rechtsextrem eingestuft. Gloria hat eine andere Meinung über Maaßen und die Mitglieder der Werteunion.
Und das sind sehr anständige Leute, das sind CDU-Leute. Da ist also nichts Radikales, überhaupt nichts Radikales. Da bin ich vielleicht sogar noch radikaler als die. Aber das sind ganz brave Bürger, die einfach mit der CDU, mit der Entwicklung, die CDU, CSU genommen hat, nicht so ganz glücklich sind.
Das haben sie mit Gloria gemeinsam. Sie haben sich seit 2015 immer mehr von der CDU entfernt und sich radikalisiert.
Sind Sie rechts?
Ich bin konservativ. Rechts ist ja heute in seinem Inhalt braun. Und braun bin ich sicherlich nicht. Braun ist eben nicht rechts, weil die Nazis waren keine Rechten. Rechte sind konservativ, sind für die Religion, sind für die Familie. Das waren die Nationalsozialisten nicht. Die Nationalsozialisten waren weder für die Religion, er wollte ja die katholische Kirche zerstören. Hitler war ein Sozialist.
Das ist ein Mythos, der von Rechtsradikalen gerne verbreitet wird und nichts mit der historischen Realität zu tun hat. Hitler hat Menschen in Rassen unterteilt. Da war nichts mit dem linken Ideal von Gleichheit.
Genau, wolltest du noch was fragen, Lea?
Nee, keine.
Ich starre auf dem Bildschirm. Die Frau vor mir hier, die ist längst nicht mehr die charmante Punk-Prinzessin von früher. Und genau das habe ich in dem Moment endgültig verstanden. Und dann ist noch was passiert. Nach unserem letzten Interview mit Gloria ruft uns jemand an. Prälat Wilhelm Imkamp, ein katholischer Geistlicher und enger Freund von Gloria. Wir haben ihm vor ein paar Wochen einen Brief geschrieben. Und naja, nach unserem Gespräch mit Gloria meldet er sich dann endlich bei uns und lädt uns nach Regensburg ein. Dort lebt er nämlich in einem alten Kloster, und zwar in Glorias Schloss, wo meine Kollegin Lea und ich natürlich die ganze Zeit schon mal hin wollten.
Das ist mein Reich hier.
Imkamp wartet in seinem Arbeitszimmer auf uns. Er trägt eine schwarze Soutane, sitzt in einem großen Ledersessel und raucht Pfeife. Überall stehen Marienfiguren, Kreuze und die Regale sind voller alter Bücher. Er führt uns ins Esszimmer. Wir setzen uns an den Tisch und Imkamp spricht ein kurzes Tischgebet.
Sind Sie mit dem Auto da?
Nee, wir sind mit dem Zug da.
Dann können Sie was trinken.
Die Haushälterin schenkt uns Weißwein ein. Sie trägt ein langes weißes Kleid und eine weiße Spitzenschürze. Um den Hals hängt eine Kette mit einem Kreuz.
Wann haben Sie die Fürstin eigentlich kennengelernt?
Muss ich jetzt meine Haushälterin fragen, wie lange das schon her ist. Sie ist von selber, seit wann kenne ich die Fürstin?
Ich muss ja im Kalender nachschauen, aber das müssen schon 17, 18 Jahre sein.
Die Haushälterin serviert uns den ersten Gang. Lachs-Eiersalat und frisches Brot. Sie schenkt uns Wein nach und legt Imkamp ein weißes Tuch um den Hals. Wir fangen mit dem Essen an. Und Imkamp hält spontan eine Art Predigt über Gloria.
Die Fürstin ist von ihrem Selbstgefühl her unabhängig. Sie kann zu Menschen sofort einen Kontakt herstellen, der nicht oberflächlich ist. Sie ist allergisch gegen Zensur. Wenn man ihr den Mund verbieten will, dann macht sie ihn so weit auf, dass keine Hand mehr davor gehalten werden kann. Sie hat ein eisernes Pflichtgefühl gegenüber Familie, Kirche und Heimat. Vielleicht sogar in dieser Reihenfolge. Dieses Pflichtgefühl trägt sie und lässt sie auch zu Leistungen auflaufen, die man so nicht von ihr erwarten würde. Sie fühlt sich von Gott reich beschenkt und ist sich sehr bewusst, dass sie auch zurückgeben muss.
Amen. Nach dem Erdbeerkuchen führt uns Imkamp durchs Schloss. Wir laufen durch endlos lange Gänge. Es fühlt sich an wie eine Zeitreise ins Mittelalter. Es ist auch genauso dunkel wie damals.
Und jetzt müssen wir wieder Licht suchen. Haben Sie ein Handy?
Ja.
Fast immer, wenn wir in einen neuen Raum gehen, findet er den Lichtschalter nicht. Wir leuchten ihn mit unseren Handys.
Ja, auf jeden Fall interessant, dass Sie immer noch nach den Lichtern suchen. Das zeigt, wie groß es hier ist alles.
Ja.
Endlich findet er den Schalter.
Wow.
Hin und weg. Tatsächlich. Und das sage ich nicht nur so. Das ist jetzt kein professionelles Hin und weg, sondern ein ehrliches.
Ja, das ist die.
Das Licht beleuchtet einen ewig langen Gang. Die Wände und Säulen sind aus Stein und wölben sich bis zur Decke. Wir stehen in einem Kloster aus dem 12. Jahrhundert.
Und wer hier jeden Tag durchläuft, der saugt auch etwas von der Atmosphäre in sich auf.
Ne? Ja. Wir gehen weiter. Und auf einmal stehen wir in einer fast 200 Jahre alten Kapelle. Die Säulen ragen wie Baumstämme zur Decke und halten mit ihren Ästen das Gewölbe. Durch die bunten Kirchenfenster fällt nur noch ein bisschen Licht. Aber in der Mitte ist ein Loch im Boden, aus dem es rot leuchtet. Darunter liegt eine Gruft. Dort liegen die Gräber der Familie Thurn und Taxis.
Das heißt, Fürstin Gloria wird ja auch begraben sein.
Ja.
Wir gehen zurück zur Eingangshalle.
Hier ist das Familienporträt.
Ja.
An der Wand hängt ein riesiges Bild. Es zeigt die Familie, der das alles hier gehört. Der Clan. 20 Menschen in Anzügen und Abendkleidern. In der Mitte sitzt die Fürstin auf einem goldenen Stuhl. Es ist fast schon ein Thron. Imkamp führt uns zur Tür.
Vielen Dank.
Vielen Dank für Ihre Zeit und fürs. Ja.
Seien Sie gnädig und schicken Sie es mir, wenn Sie was haben.
Seien Sie gnädig. Das sagt er uns immer wieder. Seien Sie gnädig. Hat er uns deswegen eingeladen? Wir verabschieden uns und laufen über den Schlosshof.
So, jetzt schau dir das nochmal an, das Reich.
Unglaublich. Ja, was soll man dazu sagen? Schloss, fettes Schloss. Zu mehr bin ich nicht mehr fähig.
Erschlagen.
Zu mehr Reflexion kriege ich nicht mehr hin.
Ja.
Ja.
Boah. Vielleicht hat der Prälat ja recht. Warum nicht einfach gnädig sein mit Gloria von Thurn und Taxis? Das Ding ist, sie hat noch was gesagt. Und zwar in unserem dritten Interview. Ihr erinnert euch, der Sprengstoff. Da haben wir mit ihr über einen Satz geredet, den sie in einem alternativen Medium aus der Schweiz gesagt hat.
Und schaut euch mal wirklich ein Interview von Björn Höcke oder Alice Weidel oder Maximilian Graf von Anfang bis Ende an. Und dann werdet ihr feststellen, dass das absolut vernünftig ist, was diese Leute sagen. Da ist überhaupt nichts Rechtsradikales.
Aber Björn Höcke ist ein Faschist, wenn nicht ein Neonazi.
Warum finden Sie den nicht rechtsradikal?
Weil diese Rechtsradikalgeschichte falsch ist. Die Richter, das ist von oben angeordnet. Das ist jetzt, Sie können, wenn Sie sich die Reden von ihm anhören, gut, der hat auch einen Scheitel und kurzgeschnittene Haare und keinen Dreitagebart. Das reicht heute.
Die Gloria, die mich jetzt über den Bildschirm anschaut, hat die Augen weit aufgerissen. Das ist nicht mehr die Frau, die mir vorhin noch von ihren Partynächten in den 80ern erzählt hat, sondern die Gloria, die ich auf YouTube bei Julian Reichelt gesehen habe.
Er sagt ja schon alles für Deutschland, was ja eine Parole war im Nationalsozialismus.
Und genau deswegen ist sie in Deutschland verboten. Heute ist der Satz auch eine Parole in der Neonazi-Szene. In illegalen Neonazi-Foren ist sie nach Heil Hitler sogar die am meisten benutzte Parole. Björn Höcke weiß das und deswegen wurde er auch von einem Gericht zu einer Geldstrafe verurteilt.
Die Nationalsozialisten, die waren ja ganz lange da, die haben ja viele Parolen benutzt, aber alles für Deutschland. Was ist denn daran bitte schlimm? Es gibt lauter Vokabeln, die man heute anscheinend nicht mehr sagen darf. Aber gerade diese Sprachdiktatur zeigt ja schon, dass...
Genau jetzt friert ihr Bildschirm ein.
Jetzt steht sie, oder?
Ja, jetzt sind sie kurz weg, leider. Ich weiß nicht, ob Sie uns noch hören.
Und dann ist sie auf einmal wieder da. Sie schaut ernst in die Kamera.
Alles für Deutschland. Das ist doch ein Witz.
Ja.
Ich sage alles für Regensburg.
Ich glaube, das ist er, der explosive Stoff. Gloria hat gerade eine verbotene Nazi-Parole gesagt. Oder zumindest verteidigt, dass man sie sagen darf. Ganz ehrlich, ich wäre gerne gnädig mit ihr. Aber ich kann nicht. Dafür hat sie zu viel Einfluss. Und ein viel zu großes Netzwerk. Und genau deswegen finde ich das Treffen in Glorias Schloss so spannend. Wegen der Gastgeberin und ihrer Rolle in der rechten Szene. Ich bin mir nämlich inzwischen ziemlich sicher. Gloria spielt dort eine wichtige Rolle. Als Netzwerkerin. In den letzten 10 Jahren hat sie sich mit mächtigen Menschen zusammengetan. Menschen, die ihr helfen können, ihre Überzeugungen umzusetzen. Und Gloria hat genug Geld, Öffentlichkeit und Kontakte, damit auch die von ihr profitieren. Ich glaube, das ist ein großer Grund, warum die rechte Bewegung seit 2015 immer stärker wird. Weil dort Menschen zusammengefunden haben, die sich gemeinsam größer machen. Migrationsfeinde und Abtreibungsgegner, Rassisten und erzkonservative Katholiken, Trumpisten und Adelige. Gemeinsam verändern sie gerade unsere Welt. Vor allem, indem sie ein Thema nutzen, das eben viele Gemüter erregt. Migration. Sie machen Stimmung gegen Flüchtlinge, auch wenn dahinter oft eigentlich eine ganz andere Agenda steckt. Wie bei Gloria, der Kampf gegen Abtreibungen. Ich bin mir inzwischen ziemlich sicher. Die Fürstin, die braucht meine Gnade nicht. Nächstes Mal bei Nicht mehr mein Land.
Wir sagen unsere Meinung und wir kriegen eine Hausdurchsuchung.
Der Moment, in dem die Recherche für diesen Podcast mir selbst plötzlich sehr nahe geht.
Weil du hast ja Migrationshintergrund.
Siehst du das?
Ja,
hast du deutsche Wurzeln?
Ja, ich bin Deutscher.
Du hast dich aber integriert, nicht?
Ich habe mich integriert, ja.
Eine Reise zu der Partei, die wie keine andere für den Rechtsruck in Deutschland steht.
Wollt ihr in dieser Bundesrepublik leben?
Nein!
Dann bleibt für euch nur eine Wahl. Morgen mit beiden Stimmen AfD.
Wer sind die Menschen, die sie so groß gemacht haben? Und warum haben sie das getan?
Ich glaube schon, dass ich auf der richtigen Seite stehe und dass ich gar nicht verkehrt bin. Und ich habe satt, mich dafür mundtot machen zu lassen.
Ich merke, ihre Gründe sind oft persönlicher, als ich dachte. Und stehe plötzlich selbst vor einer sehr persönlichen Frage.
Wir werden uns gemeinsam dieses Land zurückholen.
Einigkeit und
ist das hier noch mein Land? Das war Nicht mehr mein Land. Ich bin Alexander Gutsfeld. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann empfiehlt sie gerne euren Freundinnen und Freunden weiter. Und lasst eine Bewertung oder ein paar Sterne da. Das hilft anderen, Nicht mehr mein Land zu finden. Und wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt, dann schreibt mir eine Mail an meinland@br.de. Steht alles auch nochmal in den Shownotes. Autoren: Lea Ruschka und ich, Alexander Gutsfeld. Redaktion: Till Ottlitz. Dramaturgische Beratung und Regie: André der Hörmeier. Ton und Technik: Lorenz Kersten und Laura Picerno. Originalmusik: Hans-Georg Gutsfeld und Benedikt Wiesmeier. Nicht mehr mein Land ist eine Produktion des BR Story Teams für den Bayerischen Rundfunk 2025. Am Schluss habe ich noch ein paar Tipps für euch. Da wäre zum Beispiel Politikum, der Meinungspodcast. Politikum ist genau richtig für alle, die Lust auf echte Diskussionen haben. Die Kolleginnen und Kollegen bieten Orientierung und verschiedene Perspektiven auf Politik und Gesellschaft, immer mit Humor. Die Hosts diskutieren mit Menschen aus Wissenschaft und Politik und mitten aus dem Leben über die Themen unserer Zeit. Politikum gibt es von Montag bis Freitag ab 18 Uhr, zum Beispiel in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Und mein zweiter Podcast-Tipp für heute ist Dein Argument. Auch Journalismus steht in der Kritik und wandelt sich. Ein Beispiel für mehr Dialog ist Dein Argument von BR24. Das Team von Dein Argument liest in den Kommentarspalten mit, recherchiert nach und ergänzt Beiträge mit euren Perspektiven. Wie ihr mitdiskutieren könnt, erfahrt ihr in den Shownotes oder unter Dein Argument in der BR24-App. Die Links zu beiden Podcasts habe ich euch in die Shownotes gepackt.